Kinky Friedman, Greenwich Killing Time.
Redneck nerd in a bowling shirt was a guzzling Lone Star beer. Ew! Talking religion and politics for all the world to hear. They ought to send you back to Russia, boy, or New York City one. You just want to doodle a Christian girl and you killed God's only son. I said, has it occurred to you, you nerd, that that's not very nice? We Jews believe it was Santa Claus that killed Jesus Christ. You know you don't look Jewish, you said, near as I could figure. I had you lamp for a slightly anemic, well-dressed country nigger. Oh, they ain't making Jews like Jesus sent them more. They don't turn the other cheek the way they done before. He started in to shout and spitting on the floor. Lord, they ain't making Jews like Jesus sent them more. He says, I ain't a racist, but Aristotle Onassis is one Greek we don't need. And them niggers, Jews, and sacred news, all they ever do is breed. And wops and mix and slopes and spicks and spooks are on my list. And there's one that'll heave from the heart of Texas. Is there anyone I missed?
We all fight us!
For everything now, all right, thank you. Thank you. Well, I hit some with everything I had right square between the eyes. Says, I'm gonna get you, son of a bitch, you spouting that pack of lies. If there's one thing I can't abide, it's an ethnocentric racist. Now you take back that thing you said about Aristotle Onassis. Oh, they ain't making Jews like Jesus said more. We don't turn the other cheek the way we've done before. You could hear that honky holler as he hit that hardwood floor. Lord, they ain't making Jews like Jesus anymore. Wichita! Well, the whole damn place was singing as I strolled right out the door.
Für alle Freundinnen und Freunde des klassischen Hardboiled-Kriminalromans mit allen seinen Elementen, also einem Misanthropen, zu viel trinkenden und rauchenden Kinky als Detektiv in New York, dazu viel zum harten Leben und die Liebe zu Katzen gibt es im Hörbuch des Erstlingswerkes vom schachspielenden, musizierenden, sich mit überraschendem Wahlprogramm profilierenden Kinky Friedman, Greenwich Killing Time, aus dem Jahre 1986.
Greenwich Killing Time von Kinky Friedman. 1. Ich hielt den Mezcal gegen das Licht und beobachtete, wie der Wurm langsam über den Boden der Flasche glitt. Das Geschenk eines Freundes, der gerade aus Mexiko zurück war. Der Wurm war dick und weiß und sah irgendwie gefährlich aus, und man schrieb ihm große halluzinogene Eigenschaften zu. Wenn man ihn schluckte, dann machte er einen angeblich so high, dass man eine Trittleiter brauchte, um sich am Hintern zu kratzen. Mal abwarten. Ich durchstöberte meinen Papierkorb, bis ich schließlich eine tote, recht wohlerhaltene, halbgerauchte Zigarre fand, und ich zündete sie mir an. Ich dachte an Winston Churchills berühmte Worte zum Thema »Beim Wiedererwecken sind sie würziger«. Winston hat sich nicht geirrt. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, paffte ein wenig und versuchte, die Welt einfach so in Schach zu halten, als die Telefone klingelten. Ich hatte die Angewohnheit, zwei rote Telefone am linken und rechten Rand meines Schreibtisches zu platzieren, die beide am selben Anschluss hingen. Das erhöhte irgendwie die Bedeutung meiner Telefonate, und wenn sie klingelten, dann durchbohrten sie einen wie glühende Pfeile. Es war McGovern von der Daily News. Man musste McGovern einfach gern haben. Er war ein sehr freundlicher, sehr großer Halbire und Halbindianer, der wie alle Journalisten, die ich kannte, gerne einen hob. Er hatte dennoch viele charmante und gewinnende Eigenschaften, von denen einige in der Architektur meiner Persönlichkeit ganz offensichtlich abwesend waren. Tatsächlich kam mir häufig der Gedanke, dass sich aus uns beiden ein relativ vollentwickeltes menschliches Wesen zusammenstellen ließe. »Komm sofort hier rüber, Mann! Ernsthaft! Hier liegt eine Leiche auf der anderen Seite des Flurs am Boden. Sieht aus, als wär's eine Sache für dich.« Er gab mir die Adresse in der Jane Street, nicht weit von hier im Village. Ich fragte ihn nicht, was für eine Sache es sei. Während ich im Taxi die Hudson rauffuhr, kombinierte ich, dass es sich weder um eine Sache handeln konnte, die man in kleinen Schlucken genießt, noch um eine solche, die man sich kürzlich bei einem verkorksten Verkehr zugezogen hatte. Ich gab dem Fahrer ein Trinkgeld und stieg Nummer 42 Jane Street aus, der einzigen Windmühle von New York City gegenüber, einem mitgenommenen, doch stolzen Zeugnis lang vergangener niederländischer Meister. Ich erklomm die Treppe und drückte den Summer von Apartment 2B, das McGovern bewohnte, seit Jesus die Prärien durchritt, oder zumindest seit ich ihn kannte. Als ich den zweiten Absatz erreichte, erblickte ich über mir McGoverns massige Gestalt, die einen Großteil des engen Ganges versperrte. »Hier drüben«, flüsterte er und führte mich zu dem Ende des Flurs, das seiner Wohnung gegenüber lag. »Hier drin«, murmelte er. Ich drückte die Tür zu Apartment 2E auf. Um einen Tisch mit einem grellrot und weiß karierten Tuch waren mehrere Stühle gruppiert. Auf dem Tisch stand ein Teller mit Bananenbrot und ein zweiter mit Brie. Daneben ein Krug mit Bloody Mary, in dem das Eis gerade zu schmelzen begann, sowie mehrere dekorative Kristallgläser. Eines der Gläser war deutlich mit einem hellrosa Lippenstift beschmiert, soweit so eine Schmiere deutlich sein kann. Sie passte zur Inneneinrichtung, denn der Mann hielt einen Strauß langstieliger rosa Rosen. Er lag auf dem Boden und hatte dort, wo man sein drittes Auge vermuten würde, ein niedliches kleines Loch. Die Blumen, die er hielt, waren sehr schmuck, doch das kümmerte ihn recht wenig. Auf dem Boden neben der Leiche lag eine kleine weiße Karte mit der getippten Nachricht: »Ich schick dir 11 Rosen, die 12. Rose bist du.« »Da hast du's«, meinte McGovern. 2. Die Bullen vom 6. Revier kamen und gingen wie eine Parade in Blau. Es gab auch ein paar in Zivil. McGovern war zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite des Flurs an der Strippe zur Daily News. Die Bullen identifizierten mich gleichzeitig mit der Leiche. Keiner von uns beiden machte nachhaltigen Eindruck auf sie. Sie erinnerten sich an mich wegen meines ersten Falles vor 2 Jahren, den McGovern in der News breit ausgeschlachtet hatte. Die Geschichte trug die knallige Schlagzeile: »Country-Sänger entreißt Gangster sein Opfer.« Seit jener Zeit hatte ich mich beruflich vom Country-Sänger zum Broadway-Komponisten entwickelt, da sich die Arbeit an meiner ersten musikalischen Komödie für die Bühne der Vollendung näherte. Doch mit einigen zufälligen Ausflügen in die Verbrechensaufklärung im Village hatte ich mich in den Augen der Polizisten des 6. Reviers zu irgendetwas zwischen einer Schnake und einer mottenzerfressenen Schmeißfliege entwickelt. »Hey, hier bleiben«, sagte der Bulle, der den Fall offenbar unter sich hatte, Detective Sergeant Buddy Fox. Wir waren uns schon begegnet. Er war groß, schlank und fies, und er mochte keine Country-Musik. Er durchsuchte die Taschen des Dahingegangenen. Der stellvertretende Leichenbeschauer erschien. Der Polizeifotograf blitzte weiter und kiebitzte bei den Spurensicherern, die die Gegenstände auf dem Tisch bestäubten, und beim stellvertretenden Leichenbeschauer, der bisweilen kicherte, während er auf den milden Zügen des Antlitzes am Boden seine beiden Centstücke platzierte. »Was weißt du darüber?«, fragte Fox. »Sieht aus wie ein Warnschuss direkt zwischen die Augen«, meinte ich. »Hast du irgendwen gesehen?« Ich schüttelte den Kopf. »Den Schuss gehört?«, fragte er. Wieder schüttelte ich den Kopf. »Ich will verschweigen, was er darauf sagte. Eine nettere Fassung würde lauten: Was machst du dann hier, Freundchen?« Da es so gut angekommen war, versuchte ich, meinen Kopf ein drittes Mal zu schütteln. Detective Sergeant Fox wurde leicht agitato, doch er nahm sich zusammen. Nur leicht zitternd vermittelte er mir die ernsten Konsequenzen, die das Zurückhalten von Beweisstücken in einem Mordfall nach sich zögen. Sein Partner, Detective Sergeant Maud Cooperman, war kleiner und beträchtlich stämmiger als Fox. Er atmete schwer. Ich fragte mich, ob er seinen Lieblingsbauch Gassi geführt hatte. Er nahm meine Adresse und Telefonnummer auf und ließ mich lauthals wissen, ich solle das Weite suchen. Das waren nicht seine präzisen Worte, doch seine Äußerung lief darauf hinaus. Ich ging kopfschüttelnd, hauptsächlich der Wirkung wegen. Ich nahm ein Taxi zurück zur Nummer 199B Van Damme, verfluchte die Abwesenheit des Lastenaufzugs und stiefelte die 4 Etagen zu meinem Loft hinauf, mit seinem Dschungel von Grünpflanzen und der sonnendurchtränkten Südlage, um die mich zahlreiche New Yorker auf Back-to-Nature-Trip beneideten. In Wirklichkeit waren die Pflanzen schon da, als ich die Räume mietete, doch vermittels intensiver Zigarrenberauchung und dem ständigen Knabbern meiner Katze war es gelungen, die ein oder andere Schneise in das Gestrüpp zu schlagen. So etwa alle 6 Monate goss ich sie, ob sie es brauchten oder nicht. Die exakte Zeit erfahre ich durch einen kleinen Digitalwecker, den ich gerne als Computer ansehe und der mich im technischen Zeitalter auf dem Laufenden hält. Ich registriere alle eingehenden Anrufe. Die Telefone klingelten um 20.23 Uhr. Es war McGovern. Eine gute Nachricht und eine schlechte, sagte er. Er hatte die Wohnung erst seit etwa 6 Monaten. Sein Name ist oder war Frank Worthington, er war Teilzeitschauspieler und Teilzeitbarmann und offensichtlich Teilzeitbisexueller. Oder sollte ich Vollzeitbisexueller sagen? Klar, meinte ich. Die schlechte Nachricht ist, von wo ich anrufe. Ich rufe vom 6. Revier aus an. Sie haben in meinem Apartment die Pistole gefunden.